Um die Welt zu erschaffen, reichte Gott nur ein Wort. Um die Menschen von ihrem Tod zu erretten, musste er seinen Sohn, Jesus Christus, auf diese Erde senden, der für uns gestorben ist, der unser Leben mit dem Seinen bezahlt hat. Und das ist die Botschaft der Adventszeit, in der wir uns heute befinden. Davon haben wir schon einiges gehört heute im Gottesdienst. Und ich möchte einige Verse lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1 von Anfang. Ich denke, vielleicht tut es uns gut, wenn wir dazu aufstehen und uns etwas ermuntern. Johannes Kapitel 1 von Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es ward ein Mensch von Gott gesandt, der heißt Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, dass er von dem Licht zeugte, auf das sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern dass er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht, und die Welt kannte es nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm, ruft und spricht: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christum geworden. Ja, soweit die Schriftlesung. Wir können uns setzen. Es geht uns in diesem Gottesdienst oder durch die Botschaft einmal um das Wort Gottes. Das, was Gott uns gegeben hat, und die Frage, die wir uns einmal stellen wollen: Wie gehen wir damit um und was bringt uns das Wort Gottes? Vielleicht geht es uns so, wie es einem Touristen ergangen ist, der einmal nach Israel kam, die Sprache schwer verstanden hatte. Da kam er in Jerusalem an, ging auf einen Taxifahrer zu und sagte: Kannst du mich bitte doch einmal dorthin bringen, wo ihr Juden immer weint, wenn ihr dahin geht? Der Taxifahrer hat ihn mitgenommen, sie fuhren durch die Straßen Jerusalems und irgendwann mal bleibt er stehen an einem Gebäude und sagt: Hier ist es, da sind wir. Und der Gast, der schaut verdutzt nach links und nach rechts und fragt: Was ist das hier, wo wir sind? Ich habe mir das anders vorgestellt. Und da sagte der Taxifahrer zu ihm: Das ist das Finanzamt. Hier weinen wir immer, wenn wir hier hinkommen müssen. Vielleicht müssen wir aber auch nicht zu weit greifen, um an solche Beispiele auch aus dem eigenen Leben uns erinnern zu können. Ich denke einmal zurück an die Zeiten, wo wir auch nach Deutschland gekommen sind und ich eines Tages durch einen dicken Katalog vom Quelle versandt ausgeblättert habe, viele schöne Dinge gesehen habe, die mich so gereizt haben, die ich so bis dahin nie kannte. Und auf einmal habe ich gesehen, irgendwo am Ende stand das dick geschrieben, eine kostenlose Bestellhotline. Wow, dachte ich, man kann auch kostenlos bestellen. Ja, da sind so gewisse Vorurteile. Und dieser Gast, der nach Israel kam, der hatte ein Vorurteil. Oder der hatte etwas gewusst, was aber so gar nicht stimmte. Es gibt nämlich keine Klagemauer in Jerusalem. Er wollte sicherlich dorthin. Der Reiseführer, der uns durch die Stadt geführt hat, er sagte, das ist eine Übersetzung, die wir so im Deutschen haben. Und noch schlimmer ist es vielleicht im Russischen, die Mauer des Weinens. Er sagte uns, die Juden kennen das nicht. Die kennen eine Westmauer oder einfach eine Mauer. Und darum geht es auch schon, oder die Leute wissen, worum es geht, wenn man sagt, wir gehen zur Mauer. Einige nennen sie die Gebetsmauer. Und wir haben das auch erfahren, als wir dort gewesen sind. Da war ein großes Fest und die Stadt war überfüllt. Die Polizei hatte die Straßen abgeriegelt und die Menschen gingen zu dieser Mauer, um ein großes Fest zu feiern. Aber uns wurde das einmal auch so gesagt, das ist die Klagemauer, dort weinen die, dort klagen die. Unser Reiseleiter, der sich dort ja, wahrscheinlich sehr gut auskannte, sagt, das ist nicht so. Und manchmal denke ich, gehen wir mit solchen Vorurteilen oder mit solchen falschen Wissen auch an die Schrift heran. Wir öffnen sie und wollen dort etwas finden, was wir schon wissen, was uns bekannt ist. Jemand hat das verglichen mal mit einem Osterfest und sagte, manchmal ist es so wie mit den Ostereiern. Wir verstecken sie dort und dann suchen wir danach. Wir haben aber gesehen, das Wort war Fleisch, das wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Und dann lesen wir Vers 17, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Was offenbart uns die Schrift? Was finden wir dort? Was ist denn daran so Besonderes? Und warum ist dieses Buch ganz anders als alle anderen Bücher auf der Welt? Manchmal sieht man Leute, die sehr, sehr aktiv in verschiedenen Fachzeitschriften lesen. Ob das irgendwelche wirtschaftliche Zeitungen sind, Sportartikel oder sonstiges, was Hobbys angeht. Die suchen dort etwas, was für sie sehr interessant ist, für einen Außenstehenden aber nichts bringt, vielleicht langweilig ist, vielleicht gar keine Information bietet. Wir lesen in Johannes 7, Vers 14. Aber mitten im Fest ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Und die Juden verwunderten sich und sprachen, wie kann dieser die Schrift verstehen, wenn er es doch nicht gelernt hat? Ein jüdischer Schriftsteller, Igor Erstein, sagte einmal, man kann die Juden nur sehr schwer verwundern. Wir haben so viele Wunder erlebt in unserer Geschichte, dass wir kaum etwas Neues haben. Und wenn ein Jude sich wundert, dann muss es schon etwas Besonderes sein. Und jetzt kommt dieser ungelernte Prediger, setzt sich in den Tempel und die Juden verwundern sich sehr. Und wir lesen das immer wieder, als Jesus erst 12 Jahre alt gewesen ist, da saß er im Tempel. Seine Eltern hatten ihn dort vergessen oder verloren. Und als sie nach 3 Tagen wiederkamen, kommen sie in den Tempel und wir lesen, sie fanden ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihn zuhörten, wunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Einer, der nur 12 Jahre alt gewesen ist, saß unter den Schriftgelehrten, unter den Pharisäern und die wunderten sich über ihn, über sein Wissen, über seinen Verstand und über seine Antworten. Wir lesen in einem anderen Beispiel, als Jesus in Kapernaum war. Über diese Stadt lesen wir, das war seine eigene Stadt. Da heißt es, und alsbald am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Der hat im Prinzip das Gleiche gepredigt, das Gleiche gesagt wie die Schriftgelehrten, aber da war eine Vollmacht dahinter, von Gott ihm verliehen. Und das hat er gesagt den Leuten, als er Nazareth gewesen ist, in der Stadt, wo er aufgewachsen ist, wo er bekannt gewesen ist, seine Eltern, seine Familie, die waren dort bekannt. Und er stand, in Lukas lesen wir das, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn, und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich, dass solche Worte der Gnade aus seinem Munde kamen und sprachen, ist das nicht Josefs Sohn? Als Mensch erkannten sie ihn wieder. Er sagte, das ist euer Josefs Sohn. Den kennen wir doch, der ist hier aufgewachsen. Und auf einmal tritt Jesus in den Tempel hinein und sagt, heute erfüllt sich das Wort. Ich predige euch das Gnadenjahr des Herrn. Ich bringe euch etwas Neues bei, eine Zeit, die ganz von der Gnade Gottes bestimmt ist. Das beginnt jetzt. Und die Menschen verwunderten sich. Und Jesus betonte es, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Wir lesen aber an einer anderen Stelle, er kam in sein Eigentum und sie nahmen ihn nicht auf. Sie wollten das nicht. Irgendwas störte, irgendwas hat noch verhindert, das Wort aufzunehmen. Warum war das denn so wichtig? Wir lesen viele Dinge, auch besonders im Johannesevangelium und in Kapitel 20 heißt es, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Wir erkennen, dass jedes Wort in diesem Buch, jedes Wort in der Bibel eine ganz, ganz große, tiefgreifende Bedeutung hat, die für uns Menschen ewigkeitsbestimmende Auswirkung mit sich bringt. Jedes Wort, das wir in der Bibel finden, hat eine große Bedeutung in unserem Leben. Und jedes Wort verändert unser Leben in die eine oder die andere Richtung. In Johannes 5 heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Schaut mal, welche Tiefen sich in diesem Wort verbergen. Das sind nicht einfach Buchstaben, das sind nicht einfach Berichte, nicht irgendwelche ausgedachte Fabeln, es reicht nicht. Da ist Leben dahinter. In Johannes 8 heißt es, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Da ist Befreiung von den Sünden in diesem Wort. Welch einen Schatz dürfen wir heute in unseren Händen haben? Wir dürfen ihn auswendig lernen, den anderen vortragen. Aber nicht allen haben diese Rede Jesu gefallen. Wir lesen auch von anderen Menschen, auch unter seinen Jüngern in Johannes 6, heißt es, viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Jesus aber selbst bei sich merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert euch das? Der Geist ist, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Er verwunderte sich über die Haltung seiner Jünger. Und in Vers 66 heißt es, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Und das veranlasste Jesus, seine Jünger direkt anzusprechen und er sagte zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Viele gehen, das ist zu hart. Irgendwie verstehen die das nicht, was ich ihnen bringe. Das Gnadenjahr des Herrn, die Vergebung, die Befreiung. Und da sagte Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Auf einmal greift Petrus zurück auf das Wort des Herrn. Es hatte nicht mehr interessiert, die Wunder, die er mit Jesus schon erlebt hatte. Es wäre sicherlich von Vorteil für ihn. Herr, ich will dir nachfolgen, das bringt viele Vorteile. Du hast ja meine Schwiegermutter geheilt, also das kannst du, das wissen wir. Das war ein Wunder, wir haben es miterlebt. Du hast uns beim Fischen geholfen. Du hast den Sturm auf dem See gestillt. Ich durfte dir sogar entgegengehen. Hat noch nicht ganz geklappt, ich glaubte noch nicht so wirklich. Aber das spielt absolut keine Rolle in diesem Moment. Er sagt, du hast das Wort des Lebens. Du hast das Wort, das Leben schenkt. Das Leben bringt, das Leben verändert. Es hat ihm nicht mehr interessiert, dass Jesus vielleicht ausnutzen oder dass er Jesus ausnutzen könnte, wenn er die Tempelsteuer bezahlen könnte. Wir kennen auch diese Geschichte. Da sagt Jesus, hol doch einen Fisch und den ersten, den du fängst, in seinem Mund ist ein Groschen, den gibst du ab, dann bezahlst du deine Steuer. Es wäre vielleicht sehr interessant für Petrus, aber er greift zurück und er sagt, du hast das Wort des Lebens. Da ist Kraft dahinter. Das sind Worte, die Sinn und Inhalt haben. Da ist Leben. Und seht nach seiner Verleugnung, als Jesus Christus verstanden ist, hörte Petrus es und er ist hingelaufen zu Jesus. Er wollte mit ihm sein, in seiner Nähe, weil er jetzt umso mehr verstanden hat, da ist das Leben. Da verbirgt sich der Sinn des Lebens. Und immer wieder, trotz vieler, vieler Wunder, die Jesus so getan hatte, lesen wir vom Unglauben des Volkes. In Johannes 12 heißt es, und obwohl er solche Zeichen vor ihre Augen tat, glaubten sie doch nicht an ihn. Damit erfüllt werde der Spruch des Propheten Jesaja, denn er sagte, Herr, wer glaubt unserem Predigen? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Und da sagt er weiter, Vers 44, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den werde ich nicht richten. Es ist mir interessant aufgefallen dieses Mal. Jesus will keinen richten. Er sagt, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Er sagt aber, wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon einen Richter. Wer ist denn dieser Richter? Wer wird denn die richten, die das Wort nicht annehmen, die dem Wort nicht glauben? Er sagt ihr, das ist das Wort, das ich geredet habe. Dasselbe Wort wird euch richten, weil ihr es nicht angenommen habt. Und wir lesen, als Jesus über den Heiligen Geist spricht, da sagt er, und wenn er kommt, der Heilige Geist, dann wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Die werden es sehen und die werden erkennen. Und jedes Mal, wenn wir mit dem Wort Gottes zu tun haben, wenn wir es irgendwo hören, wenn wir es einmal in die Hand nehmen, wenn wir darin lesen, dann sollen wir wissen, dass das Wort das Leben schenkt, dass das Wort Kraft gibt, dass das Wort im Leben erhält oder uns aber auch richten kann. Das ist die Konsequenz daran. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen und dass wir dem glauben, was Jesus Christus sagt. Ich habe neulich von einer Live-Übertragung eines Gottesdienstes gehört. Und da hat der Inhalt, oder da wurde der Inhalt, da wurde der Gottesdienst übertragen. Und es ging darum, wie man eine scharfe Soße vorbereitet. Das fand ich sehr interessant. Ja? Mitten im Gottesdienst. Und da waren viele Menschen zusammengekommen, die das gehört haben. In vielen Gemeinden, ich habe das auch irgendwo gelesen, besonders in Amerika stark verbreitet, wird Zirkus vorgetragen, wird alles Mögliche erzählt. Man kann dort Gemeindeglied sein, man kann dort mitdienen. Und das gefällt dem Satan. Hauptsache, da wird nicht das Wort Gottes gepredigt. Das stört den Menschen. Die wollen das nicht mehr hören. Und Paulus schreibt zu Timotheus und sagt, predige das Wort. Denn es wird eine Zeit kommen, dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zurückkehren. Da war die Warnung des Apostel Paulus an den jungen Timotheus. Er sagte, predige das Wort, das, was dir überliefert worden ist. Denn die Menschen, die werden das bald nicht mehr hören wollen. Und an einer anderen Stelle sagte Paulus zu der Gemeinde in Ephesus, denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Alles, was ihm überliefert worden ist, sagt er, ich will alles predigen. Ich will nichts vorenthalten, denn das ist wichtig für das Leben. Irgendwann mal kamen die Juden wieder auf Jesus zu und sprachen, wie lange hältst du uns im Ungewissen? Bist du der Christus, so sage es frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen von mir, aber ihr glaubt nicht. Denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmer mehr umkommen. und niemand wird es aus meines Vaters Hand reißen. Was für eine Zusage, was für eine Verheißung finden wir in diesem Wort. Er gibt uns das ewige Leben und niemand wird uns aus des Vaters Hand reißen können. Was für eine Kraft hat dieses Wort, diese Hand Gottes, die uns dann festhalten wird. Ich und der Vater sind eins. Und die Menschen, die haben das gehört, die haben vieles verstanden, vieles ist ihnen unklar geblieben. Und sie fragten sich vielleicht, wie kann das denn werden? Wie kann das denn passieren, dass endlich mal das Wort Gottes hören und verstehen kann und glauben kann? Und dafür ist nur eine Bedingung notwendig, eine Voraussetzung. Dafür braucht man das Wort Gottes nicht in einer theologischen Schule studieren. Man muss keinen sozialen Status erreichen irgendwo und sagen, so, jetzt habe ich etwas erreicht, eine Bildung, ein Diplom oder sonstiges. Es recht spielt die Herkunft oder unser Bildungsstand keine Rolle. Man muss ihm einfach glauben. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Einfach dem Glauben, einfach dem Folgen, was wir gehört haben, was wir glauben. Und das wird uns viel Segen bringen. Einfach in dem und dem Folgen, was Jesus sagt. Die Schafe kennen meine Stimme, sie folgen mir. Und es gab einmal eine heftige Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern und Schriftgelehrten. Wir lesen darüber in ab Vers 37 in Kapitel 8. Da sagt Jesus, ich weiß wohl, dass ihr Abrahams Kinder seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet bei euch keinen Raum. Wie bitte? Schriftgelehrten, Pharisäer, die das Wort am besten kennen sollten, die suchen Jesus zu töten? Die sagen, wir sind Abrahams Kinder. Die suchen Jesus zu töten. Er sagt, mein Wort findet bei euch keinen Raum. Deswegen sucht ihr mich zu töten. Es gefällt euch nicht, es passt nicht in euch rein. Ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Und ab Vers 4 sagt es noch einmal, nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, wie ich sie von Gott gehört habe. Vers 43, warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Was ist denn passiert auf einmal? Die Schriftgelernten, die vielleicht ihr Leben lang im Studium dieser Schrift beschäftigt waren, hören etwas und Jesus sagt, ihr könnt mein Wort nicht hören. Was hat denn Jesus gesagt? Hat er vielleicht etwas angepikst in ihrem Inneren? Etwas angestoßen? Etwas wachgerütet? Vielleicht etwas, was wir heute unter Gewissen verstehen? Ich habe eine interessante Auslegung einmal gelesen. Und da hieß es, die Juden, die hatten das Wort Gewissen gar nicht in ihrem Sprachgebrauch. Die kannten das Wort Gewissen gar nicht. Und alles, was sie so von Andeutungen von Moral und Anstand ausdrücken wollten, haben sie immer mit Gottesfurcht beschrieben oder bezeichnet. Und immer wieder hieß es dann, ja, die Furcht des Herrn. Und selbst bei Johannes lesen wir das. In 1. Johannes 3, Vers 20, dass, wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Ja. Er findet hier auch nicht das passende Wort. Er umschreibt es irgendwie und sagt, das, was unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Wohl aber Paulus, immer wenn er an die heidnische Völker geschrieben hat, der hat das Wort regelrecht oft gebraucht. In Römer 2, Vers 15 heißt es, sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt. Dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. Ging es hier darum, dass Jesus Christus jetzt auf einmal das Gewissen dieser Menschen wachgerüttelt hat, irgendwie berührt, dass es wieder funktionierte? Nur einmal benutzt Johannes dieses Wort Gewissen, als er wieder vortrefflich auf etwas hinweisen möchte. Wir lesen darüber in Johannes 8, als es darum ging, dass der Schriftgelehrten und der Pharisäer eine Frau zu Jesus brachte, die sie in der Sünde ertappt haben und sagte, Mose hat geboten, wir sollen sie steinigen. Was sagst du dazu? Sollen wir? Dürfen wir? Was sagst du dazu? Sie wollten ihn wieder einmal fangen. Sie haben das schon oft probiert. Ja? Einmal mit der Münze, um zu wissen, ob man dem Kaiser die Steuer zahlte oder nicht. Jetzt kamen sie wieder einmal und sagen, jetzt, da ist sie. Und Mose hat geboten, wir sollen sie steinigen. Was sagst du dazu? Jesus bückte sich, schrieb etwas auf den Boden und reagierte zunächst mal nicht. Das Volk aber versuchte immer wieder herauszukriegen, was sagst du dazu? Und Jesus erhebt sein Haupt und sagt, steinigt. Aber wer den ersten Stein schmeißen will, nein, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und bückte sich und schrieb wieder. Wenn Jesus jetzt einmal sagen würde, nein, das dürft ihr nicht, ich habe das Evangelium gebracht, ich habe die Gnade mitgebracht, hätte ihn keiner verstehen können. Das würde auch gegen das Gesetz gehen. Hätte aber gesagt, steinigt sie, dann würde das gegen seinen Plan gehen, gegen seine Lehre, die er es gebracht hat, gegen das Gnadenjahr. Und er sagt ihnen, wer ohne Sünde ist, werfe doch den ersten Stein. Und eine Weile vergeht, wir lesen, das Volk, das hat sich zurückgezogen. Und zwar von den Ältesten an bis zu den Letzten. Was ist denn passiert? Hat Jesus hier wieder das Gewissen deren getroffen, deren Gewissen verhärtet ist, gebrandmarkt, so wie Paulus das nennt? Eigentlich waren das die Menschen, die von dem Trudel und von dem Einfluss der Welt verschont geblieben sind. Von klein auf haben sie nur in der Bibel studiert, das war ihre einzige Beschäftigung. Die kannten das Schiff besser als jeder andere. Und jetzt geht einer nach dem anderen weg, bis Jesus bleibt mit dieser Frau alleine. Zwei bleiben, keine Presse dabei, keine Zeugen, Jesus und die Frau. Und die Frau blickt ihn an und vielleicht erkennt sie in diesem Moment auch, einer ist geblieben, der den Stein schmeißen kann. Einer ist da ohne Sünde. Wie wird er jetzt reagieren? Und Jesus wendet sich zu ihr und sagt, Frau, hat dich niemand verdammt? Nein, dann tue ich es auch nicht. Geh hin in Frieden und sündige fort nicht mehr. Hier findet die Frau Vergebung. 1:1 mit Jesus Christus. Für alle ihre Sünde, die sie getan hat, auf einmal frei, auf einmal vergeben. Auf einmal hat sie die Gnade erfahren, so wie Jesus Christus sie auf diese Erde gebracht hat. Ich verdamme dich nicht, Frau. Wie verhalten wir uns heute zu dem Wort, das wir lesen? Machen wir das immer wieder schnell zu, wenn uns das nicht gefällt, was wir dort lesen? Suchen wir Dinge raus, die uns bekannt sind, die wir schon kennen, dass wir uns irgendwie verteidigen oder rechtfertigen können? Oder ist es denn doch so, dass wir nach Leben darin suchen, nach Gottes Wahrheit, nach Vergebung, nach seiner Gnade, dass wir durch sein Wort in unserem Gewissen arbeiten lassen? Möchte doch unser Herz heute einfach mit Dank erfüllt sein, dass wir dieses Wort haben dürfen, dass wir den lesen können, dass wir es verstehen können. Und das, lass uns doch Gott dafür danken, dass er uns dieses Wort gebracht hat, dass er uns das vorgelebt hat und dass wir heute in diesem Wort Vergebung unserer Sünden, Leben und Kraft schöpfen können. Amen. Lass uns noch zusammen beten.